herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der das Leben mit und nach Brustkrebs beleuchtet. Wir zeigen die Höhen, wir zeigen die Tiefen und vielleicht auch mal die fröhlichen Momente dazwischen, wo wir auch viel gelacht haben. Aber auf was wir auf gar keinen Fall möchten, ist auf irgendwelche eine Art, diese Krankheit zu bagatellisieren.
Ach, und das, liebe Alex, passt ja heute wie die Faust aufs Auge zu unserem Thema. Wir haben uns überlegt, also wir haben schon mal über das Thema Nachsorge gesprochen, aber heute legen wir den Schwerpunkt tatsächlich ein bisschen auf die Ängste. Und deswegen heißt unsere Folge Ängste im Drei-Monats-Takt. Und gerade in der aktuellen Corona-Situation spielt das, glaube ich, eine große Rolle.
Und, auf jeden Fall.
Genau, deswegen heute Nachsorge und Ängste.
Ja, Alex. Fang mal direkt an, Paula. Wie sieht denn in Corona-Zeiten bei dir die Nachsorge so aus? Und ja, wie geht es dir damit?
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, normalerweise, vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen den Schwenker machen. Normalerweise sind die Nachsorgen durch die Leitlinien klar vorgegeben und die meisten Ärzte halten sich daran. Viele Frauen empfinden das als unzureichend. Deswegen, weil man natürlich irgendwie nach der Therapie plötzlich ganz alleine dasteht. Also die wöchentlichen Termine fallen weg, die regelmäßigen Arztgespräche fallen weg. Also irgendwie wirst du als austherapiert, würde ich fast sagen, in die weite Welt entlassen und dann stehst du da. Und sollst dann, ich weiß nicht, halbjährlich vielleicht mal kommen. Ich sag ja immer, das hat so seine Vor- und Nachteile. Wie sieht deine Nachsorge aus? Hast du einen Nachsorgeplan laut Leitlinien? Ich glaube ja, oder?
Ja. Also ich finde genau das, was du gerade gesagt hast, einen so wichtigen Punkt, weil du plötzlich aus dieser Regelmäßigkeit in einen ganz anderen Rhythmus reinfällst mit den Nachsorgen, also dass du wirklich nur alle 3 Monate mal jemanden siehst und dann musst du dich halt von heute auf morgen auf diese neue Situation einlassen, also dass du eben ein bisschen alleine da stehst und dich teilweise, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir kam es so vor, ich musste mich selber drum kümmern, wann ich wo wen sehe. Also ich musste erstmal mich fragen, also ich bin zu meiner Senologin gegangen und habe gesagt, wie sieht denn das jetzt aus mit Nachsorge? Wer hat denn da jetzt den Hut auf? Weil ich war so gewohnt, dass bei ihr so alle Fäden zusammenliefen und sie also mich zum Onkologen geschickt hat und gesagt hat, wann ich operiert werde und wo ich die Chemo mache und wie oft ich beim Frauenarzt bin und all sowas. Ja, und plötzlich hat sie sozusagen da das Steuer abgegeben und hat gesagt, ja, die Gynäkologin, die ist jetzt so.
Die ist jetzt Dreh- und Angelpunkt.
Ja, die ist jetzt Dreh- und Angelpunkt. Und dann habe ich das meiner Gynäkologin gesagt und habe gesagt, Sie sind ja jetzt der Dreh- und Angelpunkt. Was muss ich denn da jetzt machen? Und dann sagt sie, ja, Sie kommen jetzt alle 3 Monate zu mir. Alle 6 Monate gehen Sie zum Brustultraschall. Und das war es eigentlich. Das Gute ist ja, Sie sind noch beim Onkologen. Das heißt, der kann dann alle 6 Monate auch das Blut nochmal kontrollieren. Und das war es dann. Und ein bisschen kam ich mir da so. Dann, das sind die Leitlinien, ja. Also, dass ich alle 3 Monate bei der Gynäkologin bin und dass das Blut kontrolliert wird. Aber ich habe zum Beispiel gedacht, ja, aber wollt ihr denn nicht mal gucken, ob irgendwo was ist oder so? Also, dass jemand mal mich in CT steckt oder in MRT.
Das ist so komisch, ne? Weil man ja die ganze Chemozeit über. Also ich meine, man leidet ja, das muss man jetzt nun wirklich nicht beschönigen, an einer potenziell lebensverkürzenden Krankheit und ist natürlich mit der Chemotherapie in einer extrem gesundheitlichen Situation und gefühlt, ne, plötzlich, nö, 3 Monate, kommen Sie mal in 3 Monaten, ach, kümmern Sie sich, gucken Sie mal da, das finde ich so komisch, also so, man ist darauf nicht vorbereitet, finde ich.
Ich glaube, genau das ist auch der Punkt, dass, ne, du bist ja, wenn du die Chemo machst, da tust du ja gefühlt aktiv etwas, ne? Also du bist ja in diesem ganzen Jahr, du machst deine Chemos und dann wird auch regelmäßig, wird dann geguckt, per Ultraschall, wird der Tumor kleiner, passiert da irgendwas. Und wenn es dann vorbei ist und du das Gefühl hast, so, jetzt mache ich ja aktiv nichts mehr, jetzt könnte ja, wenn er wollte, ein Krebs einfach so dahin wachsen vor sich, woher weiß ich denn, ob da irgendwas wächst? Da musste ich mich doch sehr dran gewöhnen, an dieses Gefühl. Mhm. Bis ich dann halt, also meine Ärztin hat mir das halt so dann auch gesagt. Und es ist ja auch so, dass man wirklich auch beim Blut gerade schaut. Und wenn es dann irgendwelche Auffälligkeiten gibt, dass man dann eben die bildgebenden Maßnahmen wieder aufgreift und dann eben ein MRT, CT, ein Röntgenbild macht und schaut, ob da wirklich irgendwas ist, worüber man sich Sorgen machen müsste. Ja, aber das war mir am Anfang zu wenig. Also ja, da habe ich damit gedacht so,
Wir sagen es ja auch immer wieder, ne? Also öfter ist ja auch, das ist ja auch wieder ein Risiko. Also jede Bildgebung sind ja keine Fotos, das ist ja kein Handy-Selfie, ja, das man macht, sondern man setzt sich da ja auch wieder ein Risiko aus, ne? Also ich finde es so interessant, bei mir, ich werde nicht nach Leitlinien in die Nachsorge begleitet, weil ich irgendwann nicht mehr nach Leitlinien behandelt wurde, weil ja meine eigene Therapie nicht so erfolgskrönend aussah zwischenzeitlich. Mhm. Also bekomme ich eine engmaschige Nachsorge. Und viele Frauen sagen sowas wie, wow, also aus diesem Angstgefühl heraus, ne? Also so wie du das gerade beschrieben hast, so wow, also was kann ich machen, damit ich das auch bekomme? Und bei mir ist es so, dass ich am Anfang alle 6 Wochen in die Nachsorge musste, weil bei mir die Chemotherapie bei einem triple-negativen Brustkrebs nicht gegriffen hat. Also ich bin ja chemoresistent, also habe ich eine sehr, sehr engmaschige Kontrolle.
Erzähl doch noch mal kurz, was die dann bei dir genau machen, alle 6 Wochen.
Also ich bekomme alle 6 Wochen das Blut kontrolliert, nach den üblichen Parametern, also Tumormarker, die allgemeinen Blutwerte, die Leukozyten, Thrombozyten und alles, was ins große Blutbild gehört. Und dann bekomme ich entweder einen Ultraschall der inneren Organe, also, ne, oder dann, also immer im Wechsel, oder ein CT. Das ist meine Nachsorge. Und das im 6-Wochen-Wechsel. Und bei mir ist es zum Beispiel so, und das ist ja diese Angstgeschichte, ne? Diese Kopfkino-Geschichte. Zwischen diesen 6 Wochen geht's mir gut. Aber immer, wenn sich so eine Nachsorgesituation nähert, dann geht es mir nicht gut. Dann bin ich sehr, sehr angespannt. Und das, was sich viele erhoffen von so einer regelmäßigen Bildgebung, ich glaube, das trifft nicht ein. Also ich muss hier einfach Seifenblasen platzen lassen. Also das ist überhaupt gar kein Ding der Beruhigung, eher im Gegenteil. Also ich bin immer sehr angespannt vor solchen Untersuchungen und versuche immer ganz rational damit umzugehen. Also natürlich sage ich sowas wie, was soll schon sein? Ich habe ja nichts gemerkt, ne? Aber das ist ja auch eine Sache des Körpervertrauens. Streng genommen habe ich ja den Krebs auch nicht gemerkt. Ja. Und da kommt so die Logik, die eigene Logik, irgendwie so an so eine ganz, ganz bestimmte Grenze. Und inzwischen ist es auch so, weil ich mich in der Nachsorge befinde, bekomme ich die Ergebnisse auch nicht sofort. Das heißt, ich gehe einen Tag zum Blut, also wenn es um CT geht, dann gehe ich einen Tag zur Blutentnahme, 2 Tage später zum CT und wieder 2 Tage später bekomme ich das Ergebnis. Das heißt, ich bin über eine Woche wahnsinnig angespannt. Das macht einfach was mit mir. Und das ist nichts Beruhigendes, was da passiert. Es ist ja auch so, dass so ein CT oder so eine Bildgebung ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Also ich versuche mir immer einzureden, zu sagen, diese CT-Aufnahme, egal was passiert, nimmt mir ja meine Krebsfreiheit nicht. Das muss ja irgendwo dazwischen dann wieder aufgetaucht sein. Aber es fühlt sich tatsächlich so an, als würde das Ergebnis dir das wegnehmen, was du dir so hart wieder erkämpft hast. Und ich glaube, dass es bei, oder ich habe mich mit mehreren metastasierten oder unheilbar erkrankten Patienten ausgetauscht und die nehmen das auch so wahr. Also natürlich nicht im Sinne von, es kommt wieder, aber es hat sich was verschlimmert, es hat sich was verschlechtert, es ist vielleicht gleich geblieben oder es hat sich verbessert. Also letztendlich ist das Ergebnis danach immer offen und das macht einfach so eine Anspannung. Und ich habe mich jetzt entschieden, das war Ende letzten Jahres, dass ich meine Nachsorgeintervalle wegen diesem Druck verlängern. Also ich habe das in Rücksprache mit meiner Onkologin gemacht. Ich habe nochmal die Risiken und Nebenwirkungen abgewogen. Ich habe auch eine andere Bildgebung angepeilt, also nicht mehr das CT, sondern bin auf dem MRT also Lunge, Röntgen und der Rest Bauch MRT umgeswitcht. Und dann kam Corona. Ja. Also, nein, an Corona ist nichts cool oder so, aber ich lache gerade so aus so selbstironischen Gedanken, weil ich fühlte mich mit dieser Entscheidung richtig gut. Ich habe gedacht, ach guck mal, alle 3 Monate tatsächlich im Wechsel, das ist eine super Idee. Da kann ich die Zeit dazwischen vielleicht anders genießen. Und jetzt wird alles gecancelt und jetzt stehe ich, also wenn ich die Untersuchung denn planmäßig bekomme, das steht ja zurzeit in den Sternen, ein halbes Jahr ohne Nachsorge da. Und da geht mir schon ein bisschen die Muffe, muss ich
ganz ehrlich sagen. Von 6 Wochen auf 6 Monate,
genau.
Das ist echt krass.
Ja, naja, mal sehen. Also letztendlich denke ich immer, das ist ja auch so eine Form von Challenge, weil mein persönliches Ziel ist ja, dass die Nachsorge irgendwann wieder zur Vorsorge wird. Aber ich kann mir vorstellen, wie du dich gefühlt hast jetzt. Von so einer engmaschigen Chemokontrolle zu, und dann schauen wir mal in 3 Monaten kurz drüber. Ich glaube, so fühle ich mich gerade. In so einem freien Fall vielleicht.
Du, ich kann mich noch so gut erinnern, das war, es war vorbei, also ich habe meine letzten Chemotabletten genommen im Dezember und dann hieß es, ich soll dann im Januar meinen ersten Nachsorgetermin haben und dann soll auch nochmal ein Staging stattfinden. Also dass nochmal geguckt wird, wo stehen wir denn, was machen wir denn. Und
aber so ein Staging muss man auch mal ganz ehrlich sagen, bevor jetzt alle zum Onkologen rennen, das ist eigentlich nicht üblich, dass man so ein Staging
am Ende macht. Es ist dann auch nicht passiert. Also das, ich habe dann mit meiner Ärztin gesprochen, es ist richtig blöd gelaufen, weil ich nämlich aus irgendeinem Grund mir den Termin falsch im Kalender eingetragen hatte.
Ach, ich erinnere mich.
Und kannst dich erinnern?
Ja, das war
und ich bin ausgerastet. Ich habe nämlich dann angerufen, es war irgendwie 10 Minuten, bevor mein Termin hätte sein sollen. Und das wusste ich, das schaffe ich nicht, ne, pünktlich da zu sein, und habe halt angerufen, habe gesagt, boah, also mir ist das irgendwie, ich habe das falsch eingetragen, ich habe das jetzt erst gemerkt und so. Und ich bin jetzt noch zu Hause und ich dachte eigentlich, die sagen, ja, dann beeilen Sie sich jetzt. Mhm. Und dann sagte sie, ja, das tut mir jetzt leid, aber dann haben wir dann in einem Monat haben wir dann einen Termin für Sie. Und ich dachte mir so, Moment mal. Das geht doch jetzt nicht, weil ich dachte natürlich, da wird jetzt ein Riesending aufgefahren bei der ersten Nachsorge. Ich dachte, die würden dann für mich noch ein MRT oder so organisieren oder ein CT, und da wird alles gecheckt, ob denn auch wirklich alles gut ist nach der letzten Chemotablette. Mhm. Und als sie dann sagte, ja, dann, das tut mir leid, nee, wir sind auch komplett voll. Also, das waren, glaube ich, 6 Wochen sogar oder so. Mhm. Und ich habe am Telefon geheult. Ich habe gesagt, das können Sie doch nicht machen. Ich weiß doch gar nicht, ob jetzt irgendwo was wächst oder so, und ich weiß doch gar nicht, weil ich mich so auf diesen Termin verlassen hatte und da so viel draufgesetzt hat, und dann habe ich erst gemerkt, was für ein nervliches Bündel ich da gerade war, weil doch meine ganze Hoffnung auf diesem einen Termin lag. Ich hatte dann in der Zwischenzeit aber, war ich bei meiner Gynäkologin, und die sagte dann schon so, nee, also da wird eh kein Staging gemacht, und das ist okay, und ich mache eh nochmal einen Ultraschall und gucke ich jetzt, und das hat mich dann ein bisschen beruhigt, dass als dann der Zeitpunkt kam, diese 6 Wochen später, wo ich dann da war das erste Mal, und sie sagte nur so, ja, das machen wir eh nicht, also ich mache jetzt einen Brustultraschall und sie machen ja noch weiter 3 Jahre Therapie, da wird das Blut abgenommen, und erst wenn da eine Auffälligkeit wäre, dann würde man so etwas machen. Das ist nicht klassisch vorgesehen, dass wir nochmal ein Staging machen würden. Mhm. Das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und, da war ich dann auch wirklich beruhigter. Aber boah, als die mir gesagt haben, 6 Wochen, dachte ich, oh Gott, jetzt kann ich mich direkt zum Sterben hingehen.
Ja. Also ich kann das verstehen, weil ich glaube, das hat auch nochmal mit diesem Körpervertrauen zu tun tatsächlich. Also wie interpretiere ich gewisse Sachen? Also gerade finde ich nach OPs, da passiert noch so viel in der Brust, auch nach der Chemo noch ganz lange ist das so. Und man interpretiert natürlich, ist das so, soll das so sein? Es bilden sich vielleicht Nekrosen, es härtet Narbengewebe nach, es verschiebt sich was. Und machen uns nichts vor, also auch das Bindegewebe wird ein bisschen, also leidet so ein bisschen, also man kriegt schon so Altersprozesse in beschleunigten Zeitraffer mit, und man kann das überhaupt nicht einordnen, und deswegen ist man so, setzt man so viel Hoffnung darauf, dass jemand das begutachtet und sagt, es ist alles okay, damit man dann nochmal aufatmen kann, also man ist einfach so angespannt. mit so ein bisschen Abstand betrachtet, und ich betone ganz doll, dass es auch so ein Krebsprozess ist, und ich möchte ja auch gar nicht die Kuhle raushängen lassen, weil mir geht auch die Muffe vor diesen Nachsorgeuntersuchungen. Aber ist das so, ich kann das schon verstehen, warum kein Staging gemacht wird danach. Also wenn die Chemo gut angeschlagen hat, dann muss man einfach davon ausgehen, wenn das ein Tumor schrumpft, der meinetwegen 2,5 Zentimeter groß war, ins Nichts, ins Nirvana oder auf wenige Millimeter, dann geht man natürlich davon aus, dass auch freiliegende Zellen einfach mit erwischt worden sind. Also dieser Tumor ist schon so ein Indikator dafür. Das ist ja schon richtig. Also, aber das erreicht einen nicht. Diese Logik erreicht einen in dem Moment nicht.
Und es war ja bei mir auch so, dass eben nach der großen Chemo hatte ich ja noch aktive Krebszellen, und deswegen musste ich ja diese Tablettenchemo noch machen, um eben zu gucken, dass, aber du hast ja in der Zeit, hatte ich ja keinen Tumor mehr, an dem man gucken konnte, ob das anschlägt, und ich habe ja nirgendwo irgendwas gehabt, und irgendwie habe ich gedacht, aber könnt ihr nicht einmal gucken, dass da jetzt nirgendwo was ist? Also das habe ich ja nie gehabt, und dann Das hat mich so verunsichert, das Ganze. Mhm. Und ich war da wirklich, also ich hing wirklich so in der Luft dazwischen. Mhm. Und dachte, das kann doch wohl nicht sein. Und ich muss sagen, ich bin danach, also das waren wirklich diese 6 Wochen, wo ich dachte, oh Gott, war eigentlich 4, dann ging es schon besser. Mhm. Und danach habe ich mich aber ganz gut mit der Situation angefreundet, bis auf natürlich diese Momente, wenn dann doch irgendwo mal was zwickt oder was ist. Also ich habe ein ganz gutes, also wenn ich zur Gynäkologin gehe zum Beispiel, da bin ich überhaupt nicht nervös.
Was macht die bei dir, die Gynäkologin? Ach,
die macht einen Vaginal-Ultraschall und guckt halt, dass mit den Eierstöcken alles okay ist. Mhm. Und macht einen Krebsabstrich, und das war's eigentlich. Mhm. Und da bin ich immer so, da denke ich mir immer so, da würde ich ja eh nicht erfahren, wenn jetzt irgendwie, ne, außer ich habe jetzt plötzlich Eierstockkrebs, wenn man da zufällig was sehen könnte. Aber ich weiß auch nicht. Also irgendwie beruhigt er mich nicht, und deswegen macht er mich auch nicht so nervös, dieser Termin.
Da muss ich dir ehrlich sagen, also ich habe ja da überhaupt gar keine Vertrauen. Also man geht ja nicht nur zur Gynäkologin, sondern man geht ja auch zum Strahlenarzt noch in die Nachsorge und so. Und bei mir ist es so.
Ich nicht.
Ich habe ja schon. Nee, gehst du nicht in die Strahlenklinik? Also nee. Ich muss noch mal in die ich gehe halt doch regelmäßig in die Strahlenklinik.
Aber du hast ja auch so eine Hardcore-Bestrahlung gehabt, vielleicht deswegen.
Ja, vielleicht deswegen. Also, aber bei mir war das ja tatsächlich so, ich gehe so locker flockig, so wie du sagst. Ich habe eigentlich nichts Schlimmes zu erwarten von diesem Termin. Ich gehe dahin, bups, Verdacht auf eine Hautmetastase, Stanze.
So. Ja gut, das ist natürlich gut.
Ne? Also so, ja. Und dann hatte ich zum Beispiel, war ich bei der gynäkologischen Nachsorge, also so wie du, diesen Ultraschall und Abstrich. Bub sagt er mir, ihr Eierstock ist doppelt so groß, wie als wenn er gehört. Also bei mir ist immer irgendwie, im Nachgang hat sich das alles als nicht begründet herausgestellt. Aber ich finde, jede Nachsorge bringt immer noch so einen Berg mit sich. Und deswegen kann ich mich da nicht so richtig frei machen. Also ich gebe mein Bestes, aber jetzt so einen guten Umgang, ehrlich gesagt, ist es immer schwer. Also was man gelernt hat, ist, also so geht's mir zumindest, eine Information erstmal völlig wertfrei aufzunehmen. Nein, das klappt nicht immer gut, aber dass man sagt, okay, wenn jetzt der Arzt sagt, okay, ihr Eierstock ist doppelt so groß, das ist nicht normal, dann stelle ich mir nicht mehr den Worst Case vor. Das habe ich am Anfang immer gemacht. Mhm. Sondern ich überlege den nächsten Schritt, den kleineren Schritt. Also ich frage dann, was bedeutet das? Was mache ich morgen? Wie ist der nächste Weg? Was sind eigentlich meine Optionen jetzt? So, und da fällt zum Beispiel so eine Risikobewertung für mich. Also drin lassen und 3 Monate bewerten und dann nochmal gucken, ist für mich einfach nicht aushaltbar. Deswegen mache ich es nicht. Dann muss das Ding raus. So, und dann sagt der Pathologe, was es ist. Also ich schrumpfe diese Zukunftsgedanken einfach auf das Minimum, auf den nächsten Schritt. Und damit geht es mir einfach deutlich besser. Aber ich sag dir, also wie gesagt, die ersten paar Nachsorgen nach diesem Krebs, also auch im 6-Wochen-Takt, die waren echt schon mal rumpelig. Also das war, alter Verwalter, das ist schon mal echt nicht schön. Man kann auch irgendwann, finde ich, keine schlechten Nachrichten mehr ertragen. Also man kann keine schlechten Nachrichten mehr ertragen. Es geht einfach dann irgendwann nicht mehr. Das Maß ist voll.
Ja, ich weiß nicht, ich gehe immer, ich glaube, ich gehe trotzdem immer noch vom Besten aus. was mich so aus der Bahn schmeißt. Und das wird aber auch besser, finde ich, mit der Zeit. Das ist, wenn ich dann zum Beispiel so einen Kopfschmerz so an der, hier hinten, hatte ich hinten am Kopf, hatte ich so, da hat es mich so gedrückt, ne? Mhm. Und das ging, und der Onkologe hat immer gesagt, wenn sie irgendwo was drückt, jetzt nicht gleich Panik haben. Wenn das aber 2 Wochen permanent ist, dann kommen sie mal vorbei und sagen sie mir Bescheid, wo es sie drückt oder so. Und ich hatte es halt so hinten am Kopf, dass ich so, Gott, vielleicht doch Hirnmetastase. Mhm. Und dann habe ich aber, war ich beim Onkologen und habe ihm das auch gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber auch so verspannten Nacken. Und dann sagt er auch so, naja, wahrscheinlich hat das da hochgezogen dann. Aber wo ist denn das? Ja, also wenn das nicht besser wird, dann melden sie sich nochmal so. Mhm. Ne? Aber ich bin dann doch so ein bisschen, oder zum Beispiel war ich, hatte ich mir den Rücken so angeschlagen. Und dann war ich beim Orthopäden und der hat das geröntgt, weil es wirklich einfach nicht besser wurde. Mhm. Und dann sagt er, ja, das es ist auch unnormal, dass das da noch ist. Ich kann das auch sehen. Und dann meinte ich so im Nebensatz, sagte ich dann so, ich so, ja, aber wenn jetzt da Metastasen wären, ja, das würden Sie doch sehen, oder?
Ja.
Und dann sagte er so, ehrlich, nein. Und deswegen werde ich sie jetzt, nee, weil er sagte, dass er hat seine Mutter, also es war ganz, ganz tragisch eigentlich, weil er sagte so, wissen Sie, ich habe meine Mutter immer hier geröntgt und ich habe nicht gesehen, dass sie voll Metastasen war. Sie hatte auch Brustkrebs und
ach, krass.
Ich nur so, was? Und dann hat er mich überwiesen und dann habe ich halt ein CT bekommen.
Mhm.
Und da, es war doch ein CT, was ein MRT, es weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich, nee, es war ein MRT. Und ich war dann auch so am Arbeiten und dann, weiß ich noch, rief meine Chefin an und die wusste auch, ich muss echt raus, weil ich diesen MRT-Termin habe und bin da total abgehetzt, fast zu spät gekommen. Und war bis dato immer noch so, ja, die checken das jetzt mal, wird ja wahrscheinlich eh nichts sein. Mhm. Und dann lag ich da und die haben das gemacht und dann, danach war ich dann so, okay, können Sie mir denn jetzt sagen, ob da was ist? Und es war irgendwie ein Freitag.
Ja.
Und dann sagte sie so, ja, also das wird die Ärztin dann nochmal mit Ihnen besprechen oder Ihr Arzt, das wird da hingeschickt.
Mhm.
Ich kann da jetzt auch nichts zu sagen, aber die Ärztin hat eben auch mal drüber geguckt. Ich glaube, sie brauchen sich keine Sorgen machen, so ungefähr so zwischen den Zeilen. So,
ja, aber wie nett,
mir so
das
ungefähr
ist ja nicht selbstverständlich.
Vertrauen. Natürlich ist das nicht selbstverständlich, aber ich bin raus aus diesem Raum. Ich saß im Wartezimmer und es ist plötzlich, ich habe so angefangen zu heulen. Mhm. Und ich wusste gar nicht, da ist plötzlich dann so diese ganze Anspannung ist aus mir. Und dann habe ich gesagt so, und jetzt möchte ich es aber auch wirklich offiziell einmal haben. Dann bin ich wirklich, also ich war schon raus aus der Praxis, bin auf der Hacke umgekehrt und bin reingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ich kann das Wochenende jetzt so nicht verbringen. Ich möchte jetzt einfach bitte mit dem Arzt reden. Ich möchte einfach wissen, was los ist. Und dann möchte ich das auch einmal offiziell haben. Und die haben mich wirklich so in meinem verheulten Gesicht angeguckt und meinten nur so, nee, okay, setz dich nochmal hin, das machen wir.
Ach
und
Gott, wir sind
das war wirklich total toll, weil ich saß dann so und sie so, also ich kann Ihnen sagen, es sind keine Metastasen. Das ist wahrscheinlich hier so ein bisschen so ein Blutschwämmchen in den Knochen und so, aber nichts, worüber Sie sich Sorgen machen müssen. Und wir schicken das dem Arzt. Aber ich habe es mir jetzt alles nochmal angeguckt und können Sie beruhigt sein. Und da habe ich halt gemerkt an meiner Reaktion, dass mich das halt doch mehr belastet hat, das Ganze, als ich mir das eigentlich eingestanden hätte.
Das deckt sich so ein bisschen auch in meinen Erfahrungen. Also wie gesagt, aber bei mir, ich kriege den Arzt ja zum Pokerface, ich muss echt warten, ne? Aber egal. Je näher ich an den Nachsorgetermin komme, desto mehr versuche ich, Signale meines Körpers zu bewerten. Und das ist so ein Quatsch. Und jedes Mal sage ich mir, Paula, lass es einfach. Also denn das sind ja immer die Abende, ne? Wo sowas dann auftaucht. Und dann liege ich manchmal da, meinetwegen in 2 Tagen soll das CT sein. Und dann denke ich mir, ach, jetzt kriege ich aber schlechter Luft. Komisch. Das war jetzt vorgestern noch nicht. Und man kann sich dadurch die Angst in ganz schlimme Sachen hineinsteigern. Und das ist echt nicht feierlich. Und weißt du, manchmal will man das ja auch gar nicht zugeben. Auch unter Betroffenen nicht, ne? Dann sagt man so, ja, ich bin ein bisschen angespannt und aber war alles gut. Aber man zweifelt ja auch manchmal in seinem eigenen Menschenverstand, Dinge zu bewerten, ne? Also eigentlich kriegt man noch alles gut geregelt. Also gut im Rahmen des Möglichen, ne? Also man hat irgendwie so sein Leben wieder aufgegriffen. Man ist dankbar, man ist fröhlich, man genießt, ne? Und dann bringen einen solche Untersuchungen so an den Rand der emotionalen Verzweiflung auch. Also ich denke mir immer so, ich habe es jetzt zweimal geschafft. Was wäre jetzt beim dritten Mal anders? Man kennt es ja schon. Also es ist jetzt nicht mehr alles fremd. Es ist nicht besser, um Himmels Willen, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist jetzt nicht mehr dieses Unbekannte, was vor einem wartet. Also du kennst deine Ärzte, du kennst die Abläufe, du kennst das alles. Du weißt, wen du mit Fragen löchern kannst. Du hast ein Netzwerk aufgebaut, du hast dir Informationen angeeignet. Aber all das hilft nichts, wenn du dich in deiner Angst konfrontiert siehst, da stehst du gefühlt wieder bei Null. Das ist einfach irgendwie so ein ganz, ganz schlimmer Begleiter. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen arrangieren. Ich finde auch, es ist besser geworden mit der Zeit. Aber diese Nachsorgeuntersuchungen, die machen noch was. Denken wir gerade nach.
Ja, ich denke mal gerade nach, nee, weil bei den Gynäkologischen bin ich wirklich, also das, da gehe ich rein und raus und da denke ich auch nicht groß drüber nach. Ich habe das beim Brustultraschall, muss ich sagen, da bin ich, da freue ich mich immer, wenn da nichts ist. Da bin ich dann auch während des Termins ein bisschen angespannt. Was mich immer beruhigt, ist, wenn der Onkologe mir die Blutwerte gibt. Und er sagt, nee, also wenn da, ne, da wird man sehen, wenn da mit den Leberwerten irgendwas auffällig wäre oder so, das beruhigt mich. Aber es sind wirklich diese Sachen außer der Reihe. Das ist was mir immer noch zusetzt. Ich bin mittlerweile wieder in diesem Modus, das werden ja eh nur alle anderen Leute krank. Ich weiß auch nicht, woher ich dieses Vertrauen habe, aber es war halt früher bei mir immer so, dass ich immer gesagt habe, immer wenn ich gedacht habe, ich habe irgendwas, dann war es nie was. Ne? Ich dachte irgendwie, ich hätte einen Arm gebrochen, war doch nicht gebrochen oder ich habe sonst irgendwas. Ne? Also es war immer so, nee, doch nicht. Und ich bin ein bisschen wieder in diesem Modus, wo ich denke, nö, ist schon alles gut und so. Ich war jetzt ein bisschen nervös, wo meine Lunge gecheckt werden sollte.
Achso, vielleicht an alle Hörer nochmal, die sind ja so besorgt, wir machen hier immer so ganz normal weiter. Du bist nicht mehr im Krankenhaus, ne?
Achso, ja, ich bin so, so vielleicht mal,
das soll, wenn, bevor jetzt jemand auf die Nachtschwester wartet.
Ja, nee, also ich bin nicht mehr im Krankenhaus. Nein, die haben gesagt, nee, sie würden, also ich habe auch keine Ergebnisse bekommen.
Da doch, du hast kein Corona, das hast du nicht. Ja, genau.
Also das,
sonst wärst du nicht
genau,
zu Hause.
Das war die Isolationsstation, genau. Also ich habe die Ergebnisse bekommen, dass ich kein Corona habe. Wurde meine Lunge geröntgt und ich habe eine Bronchoskopie bekommen, also dass die Lunge einmal so ausgespült wurde und geguckt ist, was da drin ist, damit die eben gucken können, ob da gewisse Erreger sind. Die haben ein CT der Nebenhöhlen gemacht, einen Lungenfunktionstest. Also ich wurde wirklich da auf den Kopf gestellt und ja, das Einzige, was jetzt noch aussteht, sind die pathologischen Ergebnisse von dieser Bronchoskopie. Aber mein Husten ist besser geworden und ja, vielleicht hat das dritte Antibiotikum doch angeschlagen, ich weiß es nicht. Ja, da müsste ich nochmal hinterher telefonieren, aber da denke ich auch mal so, wenn es wirklich was Dramatisches gewesen wäre, hätte ich die schon längst am Telefon gehabt.
Aber das sollten wir vielleicht nochmal auflösen, ne? Nicht,
dass das sollten wir vielleicht auflösen.
Die Menschen da sitzen und noch Angst haben.
Nee, es ist alles gut. Ja, aber da habe ich natürlich auch dann gedacht, so, okay, ich atme ja auch schwer und hoffentlich ist es nix. Also da hatte ich das schon ein bisschen und aber bin dann auch sehr schnell immer mit diesem, ach ja, wird schon nicht sein. Haben ja jetzt da auch nichts gefunden. Lungenfunktionstest war auch okay gewesen. Röntgen war auch okay.
Aber weißt du, was total krass ist? Ich habe zum Beispiel, ich bin bei den Blutwerten eigentlich entspannt und ich bin auch entspannt beim Brustultraschall. Weil ich meine, ich habe keine Brüste. Wenn da ein Knoten wäre, ich würde es spüren. Also das muss man einfach mal so sagen. Ich gehe nicht davon, also bei mir war ja auch die ganz klare Ansage der Ärztin, dass sie nicht mit einem Rezidiv in der Brust rechnen, sondern bei mir wird, wenn etwas gefunden wird, wird es eher auf Metastasen hinauslaufen. Und deswegen sind für mich die Bildgebenden eigentlich immer die Schocker. Und ansonsten, also ich muss dir wie gesagt sagen, ich hatte so viel schlechte Nachrichten auszubalancieren, sei es jetzt diese Metastase, also auf der Haut, was ja nochmal gestanzt und biopsiert wurde.
Ich erinnere mich. Ich saß in der Van und habe mitgebibbert damals.
Aber es war ja immer irgendwas. Also jede Nachsorgeuntersuchung brachte irgendwas mit sich. Also der letzte Klopper war, dass sie Auffälligkeiten in der Lunge gefunden haben. Und man konnte das nicht weiter untersuchen, weil ich auch einen Infekt hatte, so wie du. Und man einfach gesagt hat, vielleicht kommt es vom Infekt, vielleicht aber auch nicht. Wir haben keine andere Untersuchungsmöglichkeit jetzt so richtig.
Schöne Aussage auch wieder.
Genau. Und ja, und das war dann auch nochmal eine Anspannung dabei. Und da musste ein Kontroll-CT irgendwann gemacht werden, wenn der Husten besser wurde. Der wurde aber nicht besser, so wie bei dir eigentlich auch. Also ich war da sehr, sehr lange mit beschäftigt. Und bis dann sozusagen die Erleichterung kam, das war, das hat richtig, richtig lange gedauert. Und ich bin bei den Nachsorgeuntersuchungen so, dass ich jetzt denke, okay, was ist das Nächste? Also was ist das Nächste? Und was ich jetzt aber auch habe, und es tut mir total leid, weil ich jetzt mein Karma-Konto total überziehe. Es ist immer so, meistens in Anführungsstrichen, ne, interessiert mich nicht, was ich habe. Mich interessiert nur, habe ich keinen Krebs. Weißt du? So, das muss man ganz platt mal wirklich so sagen. Also es ist immer so, wenn ich aus einer Narkose erwacht bin, weil mir ein Eierstock entfernt wurde oder weil whatever, ist immer die erste Frage, war es Krebs? Und ich hatte auch mal so ein, also die Zähne werden ja auch in Mitleidenschaft gezogen während so einer Chemotherapie, und ich habe ja noch einen Milchzahn, ich hatte mal darüber berichtet, und hatte irgendwann eine Wurzelentzündung. Also mein Gesicht war, ich hatte noch nie was mit den Zähnen, ne? Ich habe keine Plombe, ich hatte noch nie eine Wurzel, mir wurde noch nie gebohrt, also eigentlich wirklich ein gutes Gebiss, möchte ich mal sagen. Aber ich hatte auf einmal Schmerzen bis zum Getno. Also jeder, der Zahnschmerzen schon mal hatte, der wird das nachvollziehen können. Mein ganzes Gesicht war aufs Doppelte geschwollen, also nur die rechte Seite.
Oh Gott.
Es pochte bis ins Gehirn hinein. Und es war Wochenende, der Klassiker. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Gruß an die allerliebste Zahnarztpraxis, die mich wirklich schon seit 130, mich und meine ganze Familie seit 130 Millionen Jahren begleitet und so viel näher stehen als irgendwie Ärzte. Also die haben mir auch so süße, also muss ich echt mal sagen, ne? Die haben mir Blumen geschenkt und Päckchen geschickt. Ich meine, es ist mein Zahnarzt, ne? So wie nett war süß. Das denn? Also es fühlte
das
sich
ist
so,
ja, voll süß.
Ja, total süß, ne? Aber der hatte natürlich zu am Sonntag, also musste ich zum Notdienst gehen. Und der hat mich untersucht und hat dann auch so Bildaufnahmen gemacht. Und meine erste Frage war, also voll gestopft mit dieser Schwellung im Mund: Entschuldigung, meinen Sie, das sind Metastasen? Und er so, nee, das sieht wirklich nach einer ganz klassischen Wurzelentzündung aus. Und ich so, ach so, danke, dann gehe ich morgen zu meinem Zahnarzt. Mit, eigentlich wäre das total bescheuert. Der hätte ja zumindest mal den Abszess lösen können oder so. Aber ich habe gesagt, ich halte jetzt alles aus. Nächsten Morgen gehe ich sofort zu meinem Zahnarzt. Aber allein die Tatsache, es ist kein Krebs, hat mich schon wieder die Nacht durchhalten lassen. Und so läuft's irgendwie überall. Also ob ich mir jetzt mein Zeh gebrochen habe, sage ich auch mal Entschuldigung, ob das jetzt war, das ist das Krebs? Und dann sagen die Leute, nein, ist es nicht. Oder ich war beim Gefäßarzt und der hat bei mir ein Lip-Lymph-Ödem diagnostiziert an beiden Armen, an der rechten hinteren Seite, also an der rechten hinteren Rücken, an den Beinen und am Po. Also ein Lip-Lymph-Ödem zweiten bis dritten Grades. Habe ich erstmal so zur Kenntnis genommen und mich bedankt, bin nach Hause gegangen. Und mein Mann fragte, ja und, wie war's beim Arzt? Ich sagte, du, ist kein Krebs. Und damit war die Sache erstmal konnte ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Also es ist wirklich wahr. Also ich habe jetzt keine wahnsinnigen Krankheiten oder so. Aber die erste Information, wenn ich nach Hause komme, mein Mann fragt, wie war der Arzttermin? Dann sage ich immer, du, es war kein Krebs. Und dann kann ich da auch in dem Moment nicht drüber nachdenken. Also ich kann jetzt nicht weiß ich nicht, welche Maßnahmen mir zu Gemüte führen, dafür brauche ich erstmal ein bisschen. Erstmal muss es sacken, es ist erstmal nichts potenziell Lebensverkürzendes so. Und wie das meinen Alltag einschränkt, da kann ich mich immer noch drum kümmern. Also so kleinere Baustellen abarbeiten, so ist es bei mir. Das ist jetzt auch nicht so Vorzeige, vorbildmäßig, aber es ist einfach die Wahrheit. Und ja.
Mal gucken. Weißt du, was mich zum Beispiel beruhigt hat, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich habe ja keine bildgebenden Maßnahmen in meiner Nachsorge.
Mhm.
Und ich erinnere mich, dass ich mich mit dir und noch anderen Betroffenen mal ausgetauscht habe, was denn da so in der Nachsorge gemacht wird.
Mhm.
Und nachdem alle sagten, sie hätten einen Organultraschall beim Onkologen, bin ich direkt beim nächsten Mal bei meinem Onkologen, habe ich gesagt, ja, ich habe ja immer so Bauchweh, weil ich immer so Bauchkrämpfe hatte. Und da habe ich gesagt, Wäre es denn okay, wenn sie auch mal so einen Organultraschall machen? Das machen ja wohl viele andere auch. Und da hat er gesagt, naja, wenn es drückt, dann schaue ich da jetzt mal nach. Aber ganz ehrlich, das ist eigentlich nicht Standard. Und das brauchen wir eigentlich auch gar nicht machen. Und hat mir dann nochmal, während er da mit diesem Schallkopf über meine ganzen Organe und mir erklärte, was diese ganzen Schatten sind, ich kenne mich da in null aus, also das sagte mir alles gar nichts. Und er erklärte mir es also und dann erzählte er dabei, sie wissen ja, ne, also wie die Chancen sind und was ist, wenn man was hat und das eigentlich, das sehr unwahrscheinlich, bla 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 und erzählte und allein, dass er das einmal gemacht hat und mir ein viel dabei erzählt hat, das hat mich so beruhigt, dass ich sage, nee, die nächsten Male brauche ich jetzt keinen Organ.
Also das muss ich, da müssten wir, glaube ich, auch nochmal so eine Folge machen zum Thema Ärzte. Weil mein Internist...
Das haben wir doch sogar geplant.
Ja, ich wollte ein bisschen teasern, aber weißt du...
Das hast du jetzt vielleicht vergessen.
Nein, weil ich jetzt gerade darauf gekommen bin, wenn mein Internist den inneren... hier den Organultraschall. Also meine Onkologin hat gesagt, wenn sie Metastasen haben, erfindet die Metastasen. Wenn er keine findet, haben sie keine. So, das fand ich schon mal irgendwie beruhigend. Du, und dann komme ich dahin und dann ist es so ein cooler Typ, so ein bisschen, an dem ist eigentlich so ein Rocker vorbeigegangen. Den kannst du auch in eine Band stellen, weißt du, so vom Typ her, ne? Also nichts so wahnsinnig Theoretisches, sondern sowas sehr, sehr greifbar, Sympathisches, aber auch hochkonzentriert. Ich habe ja vor dem Ultraschall immer so einen Bad-Mom-Moment, ne? Weil ich habe ja nicht mal mein eigenes Kind im Bauch erkannt durch den Ultraschall. Ja, für mich ist das ja so schwarz-weiß kryptische Zeichen und er sind so ganz konzentriert, ne? Und dann habe ich ihn aber gebeten, das vielleicht mal zu kommentieren, weil der war so konzentriert. Mhm. Das kann ja alles bedeuten, wenn du da so ausgeliefert sitzt.
Ja, klar.
Ne? Und der hat dann meine Organe während dieser Untersuchung, also ich habe eigentlich so gelacht, also ich musste immer wieder aufhören und mich konzentrieren. Und wie du sagst, alleine, dass er das so gemacht hat mit so einer ganz bestimmten Art und Weise, hat mich echt zurückgeholt. Und ich habe laut ihm eine sehr, sehr schöne Milz. Oh, war der begeistert von meiner Milz.
Das ist ja mein Kompliment.
Ja, der war richtig angetan. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, ich bin die schönste Frau der Welt, auch wenn man meine Milz nicht sieht, ne? Aber
die inneren Werte, Paula.
Ja, genau, die inneren Werte. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie wow. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich ging da raus, habe gedacht, jetzt ziehe ich mir hohe Hacken an für meine schöne Milz durch die Stadt spazieren. Also der war so niedlich und ja,
der Rocker.
Ist alles auch gut. Ja, irgendwie schon. Also sehr, sehr sympathischer Mann, sehr sympathischer Mann.
Meiner ist ja mehr der Typ Fernseharzt.
Also, ja, echt? Ich sag immer, so geblichene Zähne? Oder wie?
Nein, aber ich habe so einen gut aussehenden, also ich finde die meisten meiner Ärzte, ich weiß auch nicht, das ist ja absoluter Zufall, dass ich zu denen gekommen bin. Ich habe so unheimlich gut aussehende Ärzte, die könnten alle in so einer Fernsehtelenovela spielen, weißt du, so einer Krankenhausserie oder so. Ja, so Schwarzwaldklinik.
Ja, würde ich meinen Radiologen nennen, vielleicht mit Carsten.
So, vielleicht können wir mal so eine Sitcom machen mit unseren Ärzten.
Ja, aber das muss ich sagen, hat sich bei mir tatsächlich auch verändert, weil vorher, jetzt folgt auch wieder ein sehr, sehr unsympathischer Eindruck meiner Wahrnehmung. Da kam dieser wirklich, wirklich sehr attraktive und smarte Radiologe. Und der wirkte auf mich sehr jung.
Und ich hab gedacht, du hast die Kompetenz angezweifelt.
Ja, habe ich gemacht.
Oha.
Ja, nicht öffentlich. Ich bin ja nicht unhöflich. Ich bin ja keine unhöfliche Patientin. Genau. Aber ich saß da und dachte mir, ob das.
Was für ein Geburtsjahrgang sind Sie denn eigentlich so?
Nein, aber es gibt ja auch dann wieder Menschen, die können das ja irgendwie wieder gut wegsprechen. Also das war dann schon wieder okay. Aber erstmal immer so,
Ich finde das ja so lustig, weil ich am Anfang, muss ich sagen, wenn ich so jüngere Ärzte hatte, da habe ich immer gedacht so, der ist ja so alt wie ich, der kann doch kein Arzt sein. Wenn man dann realisiert, dass man aber auch immer älter wird und dass solche Leute auch durchaus schon mehrere Jahre in ihrem Beruf sind, also ich vergesse das dann manchmal einfach. Wenn ich dann so jemanden jungen vor mir habe, der dann auch noch jünger ist als ich, ich denke so, das kann doch nicht sein, der müsste doch noch an der Uni sein, dass der überhaupt schon hier in der Praxis sitzen kann. Und dann rechne ich mal nach und dann ich mir so, okay, nee, ist wahrscheinlich total gerechtfertigt.
Ja, und ich denke mir manchmal so, ach guck, was für ein attraktiver Mann. Kann man ja manchmal so oberflächlich mal sagen, was für ein attraktiver, smarter, was für eine attraktive Person. Und dann ist der aber schon, also Asche über mein Haupt, aber ich bin 33, aber dann ist der schon 55. Und dann denke ich mir manchmal so, ach, guck, der hat sich aber gut gehalten. Und dann gucke ich in den Spiegel und denke mir so, ach, ich nicht. Ja, also, ja, man muss sich das schon irgendwie nett machen. Also, das sind ja so die Momente. Also, ich finde, es ist ja immer so. Man kennt ja auch seine Pappenheimer irgendwann, ne? Also, wir erzählen hier so locker flockig, aber die Ärzte, mit denen wir Kontakt haben, die begleiten uns im besten Fall ja auch schon seit 2017. Also, ich fühle mich nicht wie eine Fremde, wenn ich zu den Nachsorgen gehe. Also, man kennt mich, man kennt meine Bedürfnisse, ich kenne die Ärzte, es ist schon was Vertrautes, das Unbekannte ist weg. Also, ich finde so der Moment, wo man da ist und der Umgang miteinander, das macht so, so, so viel Wett. Also, auch im Umgang mit den Ärzten und Ängsten und auch mit den Wehwehchen, also, dass die auch einem helfen. Also ich versuche ja Ängste immer mit Logik zu bekämpfen. Zum Beispiel, wenn mir mein Knie weh tut, ne? Das ist ja der erste Gedanke, ach fuck, was könnte das sein? Und dann muss ich mich immer ganz doll konzentrieren und zu sagen, Paula, du bist heute so dermaßen gegen die Tischecke gezimmert. Es wird es einfach sein, aber ich bin ganz ehrlich, das gelingt mir nicht immer. Manchmal ist dieser Was-wäre-wenn-Teufel doch noch auf meiner Schulter. Und es hilft mir ungemein, wenn ich dann beim Arzt sitze und sowas anmerke, dass die mir ganz in Ruhe und sachlich erklären, dass die Wahrscheinlichkeit dafür doch relativ gering ist. Und ich versuche mich einfach an Dinge zu erinnern, die sich tatsächlich mit Logik klären lassen und kann dann nicht immer sofort, aber im Nachgang feststellen, ich glaube, die haben recht. Und dieses Ich glaube, sie haben recht ist ein wesentlicher Faktor, überhaupt in diesem Leben nach Krebs umzugehen. Weil ansonsten tanzt dieser Krebs immer noch in der allerersten Reihe. Also ich glaube, das Ziel ist gar nicht, die Ängste ganz schwinden zu lassen. Ich glaube, dafür ist uns was zu Schlimmes passiert. Aber zwischen den Untersuchungen ein so lebenswertes Leben zu finden und zu gestalten, wo der Krebs tatsächlich nur eine Nebenrolle spielt. Und Theorie und Praxis, kann ich nur sagen. Also wir sind da auch nicht so gut drin. Und ich finde, das darf man auch sagen, weil ich finde, manchmal sieht man so diese Leute nach Krebs und die haben so ihren Weg gefunden und alles ist so positiv und alle strotzen vor Dankbarkeit, aber keiner zeigt einem wirklich so diese Momente, dass man sagt, es ist schön, aber sowas gibt es auch. Das wirft mich nicht mehr ewig aus der Bahn, aber das gibt es. Und das finde ich super wichtig zu sagen, weil ich würde ja manchmal solchen Leuten auch ins Gesicht springen wollen und sagen, geht's dir wirklich so gut? Bin ich irre geworden? Warum ist das bei mir anders? Und ich glaube, man muss da einfach dieses Fenster auch öffnen und sagen, nee, also wir haben es nicht jeden Tag und es nimmt immer ab und es ist ein Prozess. Vielleicht geht es irgendwann mal ganz weg, vielleicht, wir wissen es aber nicht, weil trotzdem sind Nachsorgen Ängste im 3-Monats-Takt.
Ja, aber ich finde, du hast es eben nochmal so schön gesagt, dass es steht und fällt so viel mit dem Arzt oder dem Netzwerk deiner Ärzte, mit denen du da zusammenarbeitest. Und ich finde, das ist das A und O, dass du ein gutes Verhältnis auch hast und auch so eine Vertrauensbasis. Und ich finde, so jemand kann dich dann einfach auch gut, also bei mir ist es so, ich lasse mich dann auch gut abholen. Und das ist ja, für mich ganz, ganz wichtig.
Und du sagtest gerade so schön Zusammenarbeit. Das sprichst du auch was Wichtiges an, weil ich finde, man muss in Nachsorgeuntersuchungen den Raum haben, Dinge zu fragen.
Ja, also ein mündiger Patient zu sein, auf jeden
Fall. Und wenn du vermutest, dass ein eingewachsener Zehennagel plötzlich zerfressene Krebshaut ist, dann fragst du das. Ja, wenn du dir selbst nicht glaubst und sagst, es ist mir peinlich, das ist bestimmt nur ein eingewachsener Zehennagel, da werde ich jetzt den Herrn Doktor, diesen gut aussehenden Herrn Doktor nicht mit behelligen, tu es trotzdem. Weil das kann dir nur genommen werden und diese Energie für die nächsten 3 Monate oder 6 Monate oder wie oft auch immer du zur Nachsorge gehst, kannst du nur entspannt leben, wenn du sowas aus dem letzten Mal nicht mitträgst. Also frag alles, jeder Fleck auf der Haut, also frag einfach, das kostet nichts, aber der Umgang mit dem Arzt, der kann dir diese Anspannung einfach nehmen. Und das ist super wichtig. Also fühl dich da nicht doof.
Also ich mache das auch immer. Ich habe immer dass ich einen Zettel dabei habe. Also in meinem Büchlein schreibe ich immer rein, was ich beim nächsten Mal alles fragen möchte. Mhm. Damit ich das bloß nicht vergesse. Und dann, weil dann möchte ich auch nicht nochmal anrufen oder so.
Ja, da ist die Hemmung schon wieder zu groß.
Genau.
Ne? Ja.
Und das finde ich auch. Und ich finde, wenn du das Gefühl hast, du kannst deinen Arzt nicht alles fragen, dann würde ich nochmal drüber nachdenken, ob das der richtige Arzt ist für dich.
Also eigentlich das, was wir für Vorsorgen immer propagieren, ne? Also wir sagen ja auch immer,
trau dich das zu fragen. Da schließt sich der Kreis so schön.
Ja, genau. Aber man merkt ja manchmal selber, dass man doch zu stolz ist oder dass einem doch die Scham im Weg ist oder dass man es vielleicht so rational versucht wegzureden, dass einem das schon unangenehm ist. Und ich glaube, das ist einfach deplatziert. Ich glaube, selbst wenn der Onkologe dir sich dein Zehennagel mal anguckt, ist es okay. Also ich glaube, das ist in Ordnung. Wenn er dir dafür ein bisschen Freiheit und Leichtigkeit zurückschenkt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Paula.
Ich habe auch gerade gedacht, ne? Jetzt haben wir uns so in Rage geredet, zack, wieder eine Dreiviertelstunde um. So ist das, ne?
Zack, zack, so schnell geht's.
Zack, zack. Weißt du, was ich noch sagen wollte, Alex?
Was denn?
Ich habe so schöne Bewertungen gelesen im Apple-Bewertungs-Tülü. Da habe ich mich total drüber gefreut. Ne? Das lässt ja mein Herz tanzen, weil wir unterhalten uns ja hier in geschlossenen Räumen, du und ich, sehr häufig über ganz, ganz private Dinge. Und wir kriegen das so selten mit, also so direkte Reaktionen. Und anhand der Bewertungen sehen wir das aber und freuen uns da wahnsinnig drüber. Und ich kann euch nur ermuntern, macht gerne weiter so. Das ist Lorbeeren, das macht auch was mit einem.
Ja, es ist einfach schön, auch, wir sprechen ja nur in einer Einbahnstraße sozusagen, wenn dann auch mal was zurückkommt.
Das finden wir schön. Das finden wir sehr schön. Ja, bis dahin, kommt gut über Corona, bleibt gesund.
Passt vielleicht in zwei Wochen vorbei.
Also so die Quarantäne, die Isolation, die Kontaktsperre, die macht sich auch bei uns bemerkbar. Wir wünschen uns auch diese Normalität zurück. Wir denken ganz besonders an Patienten, die jetzt gerade zusätzlich noch in sowieso in Vorsichtsmaßnahmen wären, wie Chemopatienten, Krebspatienten. Also wir sind in Gedanken bei euch. Das ist auch eine schwierige Situation und möchten euch ganz viel Mut und Kraft schicken. Und aber für alle gilt, kommt gesund durch diese Situation. Habt schöne Osterfeiertage und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Ostern ist schon vorbei, wenn die das hören. Aber ist egal.
Ach, stimmt. Macht nichts.
Macht's gut.
Macht's gut.